Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute über den Vater im Himmel. Zu Gast bei uns Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Das bekannteste Gebet des Christentums ist sicher das Vater Unser. Für uns, die wir im Glauben aufgewachsen sind, eine ganz normale Sache, an die wir uns schon vielleicht zu sehr gewöhnt haben. Aber Gott, den transzendenten und allmächtigen Schöpfer mit Abba, Vater oder vielmehr zärtlich Papa anzureden, wie wir das in der Bibel bei Jesus finden, das war etwas Neues, das durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Durch die Taufe sind wir dem Leib Christi einverleibt worden, sind Kinder Gottes geworden, so dass auch wir mit und durch Christus zu Gott Vater sagen dürfen. Wie dann unser Vaterbild aber aussieht, ob es biblisch ist oder ob sich ein falsches Vaterbild eingeschlichen hat, das zeigt sich dann in unserem Leben meistens in Krisensituationen, die unser Denken und Fühlen aufdecken. Heute schauen wir einmal auf unser Vaterbild, das grundlegend für unseren Glauben ist. Herr, zeige uns den Vater, das haben die Jünger gebetet, als sie Jesus angesprochen haben mit dieser Bitte, und auch heute wollen wir diese Bitte aussprechen. Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen hält zu diesem Thema Exerzitien und heute spricht er auch bei uns über den Vater im Himmel. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Taucht das bei Ihnen in Exerzitien in der Seelsorge oft auf, dass so falsche Vaterbilder im Herzen nisten?
Oft ist untertrieben.
Also meistens, oder wie?
Sehr oft auch, sagen wir, gute Leute entdecken, wie du gesagt hast, in Krisensituationen, dass eigentlich ihr Vaterbild nur im Kopf stimmt. Also das, was sie gelernt haben, aber im Herzen offenbart sich dann plötzlich ein Vaterbild, nicht, das ihnen nicht hilft, die Krise zu überstehen. Oder es, beziehungsweise, das dann eben an die Oberfläche kommt und offenbar wird. Und es ist so entscheidend. Nicht? Wir können nicht die Leute zum Beten animieren, wenn das Gottesbild nicht stimmt. Nicht? Zu wem sollen sie denn beten? Zu einem Gott, der mir nachjagt wie ein Polizist, einem Gott, der nur aufschreibt, was ich falsch mache. Verstehen? Also, wie soll ich zu so einem Gott beten? Ich muss ja zuerst einmal klar sein, wer ist dieser Gott, zu dem ich rede, mit dem ich einen Liebesbund eingehen soll. Nicht? Und deshalb ist das sehr, sehr entscheidend. Ja? Wer ist dieser Vater?
Dann sind wir froh, dass Sie heute mal auf diese Grundlagen mit uns schauen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen Sie, wenn ein Vater zum Beispiel hier im Leben seinem Kind immer nur den Willen erfüllt, damit das Kind ihn gern hat, weil der Papa ja immer tut, was es will, das wird ihm später die größten Vorwürfe machen, denn da kann er nicht mehr sagen, ja, du hast es ja alles gewollt, wenn das Kind dann im Erwachsenenalter feststellt, dass es total auf schiefe Ebene gekommen ist durch die Eigenwilligkeit seines Lebens. Und weil der Vater ihm nicht den wirklichen Weg gezeigt hat, der zum Glück führt. Ein Vater, der nur beim Kind seine eigene Sympathie sucht, ist kein echter Vater. Ich muss auch unverstanden sein wollen, um des Glückes meines Kindes willen. Es muss mir um das Wohl, um das Glück meines Kindes gehen, wenn ich ein echter Vater bin und nicht, wie das Kind mich im Moment vielleicht einschätzt. Schauen Sie, und so, glaube ich, passiert es oft im Leben, dass auch glaubende Menschen eben, wie wir gerade sagten, in eine Situation kommen, nicht, wo sie dann meinen, dieser Gott tut nicht mehr, was ich will. Nicht, als ob er dann nicht ein Liebender wäre. Ich glaube, da wird mancher meiner Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen können im Rückblick auf das Leben, dass sie solche Situationen vielleicht sogar alle erlebt haben. Schauen Sie, wir stehen vor Weihnachten, wir bereiten uns vor, Advent, wir bereiten uns auf sein Kommen auch vor. Ja? Ja, wer kommt denn da? Auf wen soll man denn da warten? Warum schieben so viele Leute das Kommen des Herrn so vor sich her? warum wollen Sie zum Beispiel nicht an das Sterben denken und sich jetzt schon ganz früh schon bereiten? Denn da ist ja der Höhepunkt meines Lebens, da geht es ja erst richtig los, nicht? Wo alle Sehnsucht sich dann erfüllt, nicht? Und, oder auch diese Erwartung des Herrn am Ende der Zeiten, von denen der Herr ja gerade auch in den Lesungen der letzten Tage sehr deutlich gesprochen hat. Warum? Was stimmt da nicht? Ja. Sehen Sie, Jesus ist sicher gekommen, um uns zu erlösen, mit dem Vater zu versöhnen. Aber wer ist dieser Vater, mit dem er uns versöhnt? Deshalb war es ein unwahrscheinliches Anliegen, ich möchte fast sagen, das erste Anliegen, uns seinen Vater zu offenbaren, uns zu sagen, zu verraten, möchte ich fast sagen, wer dieser Vater ist, der in unzugänglichem Lichte wohnt, und dass nur er, das ewige Wort, Zutritt hat, aber dann gleichsam nach außen, jetzt in seiner Menschwerdung, diesen Vater in sich, in seiner Gestalt, in der Gestalt der Menschheit Jesu, uns offenbart. Vor allem wollte uns Jesus die Furcht, und zwar diese übertriebene Furcht nehmen, im Sinn von Angst, Furcht im Sinn von Angst, nehmen vor seinem Vater. Dieser Vater, der sich ja sehnt, von allen Menschen erkannt zu werden. Und zwar in seiner Liebe. Denn wissen Sie, wenn der Mensch erkennt, ich habe einen Vater im Himmel, dem alle Macht gegeben ist, nicht, und der liebt mich unwahrscheinlich, sehen Sie, dann habe ich ein Fundament. Dann habe ich eine Sicherheit, egal was um mich herum und im Staat und in der Welt alles los ist. Ja? Und der Vater sehnt sich danach, von allen Menschen als dieser erkannt zu werden. Ja, geliebt zu werden. Schauen Sie, wenn ich so einen Vater habe und den lieben kann, lieben heißt sich ganz ihm ausliefern, sich ihm zum Geschenk machen, wie er sich mir zum Geschenk macht, in alle Ewigkeit, dann bin ich glücklich, dann kann mich nichts umwerfen im Letzten. Und wir werden in einer ganz tiefen Hoffnung leben. Und ich denke, ich brauche Sie nicht darauf aufmerksam machen, wie viel Hoffnungslosigkeit und damit Verzweiflung, Ängste um uns herum wirklich blühen, kann man sagen. Reden Sie doch, egal mit wem, was kommt denn in diesem Reden dauernd heraus? Kommt da Hoffnung heraus? Kommt da Sicherheit heraus? Kommt da Freude heraus? Nicht? Und wenn Sie da mal nachfragen würden, ich denke, Sie kommen auf den Punkt, Sie kennen den Vater nicht, den Vater im Himmel. Schauen Sie, so wie ein Maler sich freut, wenn er sein gemaltes Bild betrachtet, wenn es gelungen ist, ja, so freut sich Gott, der Vater, an einem Meisterwerk seiner Schöpfung. Und das sind Sie und ich, der Mensch. Gott hat doch nicht etwas Originelles geschaffen und freut sich nicht daran. In einem Psalm drückt Gott das selber so aus. Wie schön ist es, auf dem Erdkreis zu spielen mit den Menschenkindern. Ein schönes Bild, nicht? Also wirklich spielen, das heißt mit ihnen umgehen, liebevoll umgehen. Nicht wie mit Kindern, die Vertrauen haben. Und die seines Schutzes sicher sind. Nun, seit aller Ewigkeit dachte Gott an diesen Menschen, und zwar an jeden. An Sie und mich. Seit aller Ewigkeit. Und er schuf uns, jeden Einzelnen, nach seinem Bild. Jeder von uns ist eine ganz individuelle, einmalige Offenbarung Gottes. Das, was Gott durch Sie der Welt offenbart, von sich, ist einmalig. Darum ist jeder Mensch einmalig, verstehen Sie? Und wir sollten immer wieder auch durchschauen auf den Schöpfer, auf den Vater, der sich in jedem Menschen uns in einer bestimmten Weise offenbart, eine bestimmte Seite von sich offenbart. Und schon in seiner großen Liebe bereitete er dieses Kommen des Menschen vor, wenn Sie das mal überlegen, durch die ganze Schöpfung der Welt. Er bereitet in dieser Schöpfung durch Millionen alles vor, was wir brauchen. Er hat alles in diese Schöpfung hineingelegt, was dem Menschen Freude macht, was sein Leben trägt, erfüllt, erfreut. All das hat er in die Schöpfung hineingelegt. Wenn Sie die heutigen Entdeckungen der Naturwissenschaftler, auch, denken Sie, Gehirnforschung, oder auch, wenn Sie nur, wie mir ein Forscher gesagt hat, haben, nur das Knie eines Menschen, diese Konstruktion anschauen, all diese Entdeckungen, oder denken Sie doch mal das ganze Internetzeug und das, was man sich gar nichts vorstellen kann, wie das alles läuft, wie das alles geht. Das sind ja alles Gesetzmäßigkeiten, Gegebenheiten, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Der Mensch hat sie nur entdeckt und gebraucht sie. Und das alles hat er vorbereitet. Wissen Sie, wenn wir gerade in unserer Zeit leben, wenn Sie überlegen, schon vor 50 Jahren war ja so vieles gar nicht denkbar von dem, was heute alltäglich ist. Wie schnell diese Entwicklung geht. Wir sind in einer Zeit, wo eine solche unwahrscheinliche Möglichkeit ist von Entdeckungen, Erfindungen, wenn Sie nur an die ganzen, Möglichkeiten von Apparaturen in einem Krankenhaus denken. Wissen Sie, das ist ja unwahrscheinlich. Und das sind alles Gesetzmäßigkeiten, auf denen Sie ruhen, die dieser Vater seit Millionen in diese Schöpfung hineingelegt hat, zu unserer Freude heute, zu unserer Hilfe heute. Das ist doch wunderbar. Das muss man mal richtig betrachten. Und plötzlich kam da etwas dazwischen, nämlich die Sünde, die seinen Plan zerstörte. Aber diese Sünde offenbarte noch mehr diese unendliche Güte Gottes. Gott wählte immer wieder, schon im Alten Testament, Propheten aus. Propheten, die von den Freuden Gottes am Menschen sprachen. Schauen Sie doch mal, was da für herrliche Bilder sind. Wie ein Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Oder dein Schöpfer ist dein Gemahl und dein Gott. Ist doch wunderbar. Nicht? Er hat durch die Propheten von diesen Freuden Gottes an mir, an ihnen gesprochen schon. Aber er hat auch gesprochen von den Wünschen Gottes an die Menschen. Aber auch von den Leiden Gottes an den Menschen. Ich denke, wie Sie es gesagt haben, wieder so der Gedanke stark aufgegangen. Wie stark muss das Leiden Gottes auf göttliche Weise heute sein, wo so viele, auch sogenannte Gläubige, egal in welcher Sparte sie sind, gegen die Gebote Gottes leben. Und zwar auch nicht bloß mal reinfallen und mal sündigen, sondern tagtäglich. Wenn Sie, ein Leiden Gottes, das wir uns kaum vorstellen können. Und ich möchte mal fast fragen, liebe Zuhörer, wer hat noch Mitleid mit Gott, der von seiner Liebe trotzdem nicht ablässt, solange die Chance ist, einen Menschen zu retten? Dieser Gott ließ diejenigen, die Unordnung schufen in der Welt, aufmerksam machen auf ihr ungutes Tun durch die Propheten. Er macht es auch heute. Aber Sie wissen selber, wie man heute mit den Propheten umgeht. Wenn Papst Benedikt oder sein Vorgänger, wenn die klipp und klare Sprache sprechen, was manche andere gar nicht so mehr trauen. Nicht? Er macht uns aufmerksam auf Unordnung, ungutes Wirken. Nicht? Und wie reagieren die einzelnen Menschen? Gott wollte diese Menschen, will sie auch heute nicht strafen, sondern nur zurechtweisen. damit sie zu ihrem Vater zurückfinden. Das ist immer das Ziel Gottes aller Weisen, auch des Leids in dieser Welt, auch des Leids, um sie zum Vater zurückzuführen. Die Bosheit der Menschen wuchs aber immer mehr, wenn sie in die Heilsgeschichte, in die Geschichte des Menschen hineinschauen, sodass Gott nichts anderes mehr übrig blieb, als die Menschen zur Besinnung zu bringen durch Läuterung. Zum Beispiel gleich am Anfang in der Form der Sintflut. Oder in der Zerstörung von Sodom und Gomorra wegen einer Sünde, die heute als Tugend ausgegeben wird. Oder durch die Kriege der Menschen gegeneinander. Es waren ja alles Folgen ihrer Sünden. Sie haben nicht mehr zu diesem Vater gestanden. In ihrem Egoismus haben sie das getan, was sie wollten. Haben versucht, andere zu beherrschen und zu bestehlen, kann man sagen, durch Kriege. Sich zu bereichern durch Kriege an anderen. Ja? Und so weiter. Gott wollte ja immer bei den Menschenkindern sein, wie er eben als Vater das ausgedrückt hat. Wie schön ist es, bei den Menschenkindern zu sein und mit ihnen zu spielen auf dem Erdkreis. Und so fand er immer auch wieder, auch in der ganzen Geschichte der Menschen, unter Unglücklichen, die also durch ihre eigene Sünde ins Unglück gestürzt sind, wie zum Beispiel bei der Sintflut, einen Gerechten, zum Beispiel damals den Noach. Oder auch bei anderen Unglücklichen fand er immer wieder noch Gerechte. Denken Sie an Sodom und Gomorra, den Lot und seine Familie. Und bei diesen Gerechten blieb Gott, um eben bei den Menschen bleiben zu können. Das ist, er sucht sich immer wieder diese Gerechten heraus, auch heute, ganz sicher. Dann versprach er den Menschen den Messias. Und er hat sein Kommen mit viel Liebe vorbereitet, auch hier wieder. Er hat ihn tausende von Jahren vorher schon in Bildern dargestellt. Denken Sie an das Alte Testament. Wenn Sie sehr viele Bildaussagen des Alten Testamentes waren ja verborgene Aussagen. Man wusste nicht, für wen es gilt, bis Christus gekommen ist. Und da erlebte man, in ihm erfüllen sich all diese Worte, aber auch Bilder. Ja? Ihn hat der Vater lange vor seiner Ankunft vorbereitet. Er bereitet immer vor, das ist wunderbar. Der Vater selber hat also den Messias gesandt. Und dieser Messias sollte den Vater auf Erden vertreten, bekannt machen und ihn lieben lehren. Wisst ihr nicht, sagt Jesus, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Oder ich bin nur hier, um den Willen meines Vaters zu tun. Er spricht sogar davon, das ist meine Speise. Oder, und was ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Also mit Sicherheit. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Oder ein anderes Wort, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand außer durch mich. Das ist wichtig. Deshalb, wer Jesus ablehnt, kann nicht zum Vater kommen. Wer immer bei mir ist, der ist auch bei meinem Vater. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. So gibt es viele Worte Jesu, Sie kennen sie. Und sie werden immer wieder auf diese Offenbarungen des Vaters durch Jesus stoßen. Gott Vater wollte immer bei den Menschen sein. Bei den Menschen sein. Und deshalb hat er auch zum Beispiel den Mose beauftragt, die Bundeslade zu bauen. Er wollte an dem Ort sein, wo die Bundeslade ist. Er wollte bei den Menschen sein. Und trotzdem haben die Menschen sich wieder abgewandt von ihm. Trotzdem, auch damals, auch als er in der Form der Bundeslade unter ihnen war. Und dann gab er ihnen durch Mose ein ganz klares Gerüst, an dem sie sich festhalten können auf dem Weg zum Vater. Es war der Ausdruck der Liebe des Vaters, ihnen einen Weg zu zeigen, einen sicheren Weg. Und das waren die 10 Gebote Gottes. Denn er war ja um ihr ewiges Heil besorgt. Er wollte es ja ewig bei sich haben. Aber auch diese 10 Gebote Gottes gerieten wieder in Vergessenheit. Denken Sie an heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauen Sie mal die Gesetze, die in Vorbereitung sind, an. Schauen Sie die Gesetze, die gemacht worden sind in Deutschland an. Nicht? Welches Gebot Gottes ist eigentlich noch auch durch den Staat geschützt? Und wenn diese Grundform menschlichen Lebens nicht mehr garantiert wird, sind wir dem Untergang geweiht. Das durch ohne Frage. Der Mensch bringt sich selber um. Und das mit der Zeit jetzt schon wörtlich. Ja? Nun, als Gottes Liebe feststellte, dass alle Patriarchen und Propheten es nicht zu Wege brachten, die Herzen der Menschen ihm zuzuwenden, entschloss er sich selbst zu kommen. Das ist doch etwas Wunderbares. Wissen Sie, es ist einfach etwas Verrücktes, könnte man sagen, menschlich gesprochen. Statt dass dieser Gott sagt, gut, wenn die nicht wollen, dann machen wir Schluss mit dieser ganzen Schöpfung. Nein. Das ist die Liebe des Vaters. Er entschloss sich selbst zu kommen. Obwohl der Vater wusste, dass sie ihn auch in seinem Sohn nicht annehmen werden, zu einem großen Teil, misshandelt werden sogar, dass sie ihn sogar verleugnen werden, dass sie ihn sogar kreuzigen werden, ihn umbringen werden. Trotzdem gab seine Liebe nicht auf. Ob deretwillen, die diese Liebe annehmen. Stellen Sie, um unseren Willen nimmt er das und nahm er das alles in Kauf. Auch heute nimmt er alles in Kauf, was gegen ihn steht. Wo seine Liebe in den Formen von, denke an die Eucharistie, missbraucht wird. Er nimmt das alles in Kauf. Um deretwillen, die ihn lieben, die diese Liebe annehmen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Was lässt sich Gott seine Liebe zu mir kosten? Auch heute. Man kann sagen, er liebte uns sogar mehr als seinen eigenen Sohn. Oder noch besser gesagt, er liebte uns noch mehr als sich selbst. Aber das ist Liebe, die sich verschämt, den anderen, wie Paulus sagt, höher schätzt als sich selbst. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen diesem unendlichen Gott und dem armen Geschöpf Mensch. Ja, da ist es nochmal was total anderes. Dass er sogar mich mehr liebt wie sich selber. Er hat nicht uns ein Leiden auferlegt als Sühne für unsere Sünden. Oder auch nicht irgendeinen Menschen, sondern sich selbst. Und darum ist es so, na, ich würde fast sagen, dämlich. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Auch wenn es Theologen sind, die das sagen, dass diese Weise der Erlösung durch das Leiden und Kreuz nicht notwendig gewesen wäre, das sei nur zeitbedingt gewesen. Ich finde das wirklich. Also ich habe keinen Ausdruck dafür. Und Gott hat sich die Folgen der Sünde, und das sind sie, selbst aufgebürdet, aus Liebe. Und dann kommen Menschen und wollen das noch verniedlichen. Ich finde das ja mehr wie unverschämt Gott gegenüber, um ganz einfach es auszudrücken. Ja, es wäre für Gott ein Verrat seiner Liebe gewesen, wenn er sein Geschöpf, das er liebt, hätte leiden lassen. Es wäre ein Verrat seiner Liebe gewesen, überlegen Sie. Das hat er lieber in seinem Sohn selbst gelitten. Und auch danach haben wir ihn wieder vergessen. Nach seiner Menschwerdung. Denken Sie ans eigene Leben. Es muss für Gott den Vater schlimm sein, wenn er spürt, dass wir vor ihm Angst haben. Vor ihm, der uns bis zum Letzten liebt. Es muss für ihn schlimm sein. Dieser Vater kann auch die Schwächen der Kinder verstehen. Weil er Vater ist. Weil er mit uns empfindet. Und deshalb hat er auch dem Sohn aufgetragen, uns Mittel zu schenken, mit deren Hilfe wir uns wieder nach der Sünde, nach dem Fall erheben können. Hat uns Mittel dafür geschenkt. Es sind die 7 heiligen Sakramente. Schon 2000 Jahre überhäuft dieser Vater uns mit diesen besonderen Gnaden. Es ist die Fülle der Erlösungsgnade in jedem Sakrament. In entsprechender Weise. Wie gehen wir damit um? Wie nehmen wir es an? Oft einfach so formal, oft überhaupt nicht mehr, weil wir gar nicht mehr uns bewusst sind, dass wir das Erbarmen und die Liebe Gottes nötig hätten. Man muss sich das mal richtig bewusst sein, aber bei sich selber. Wie undankbar ich selber dieser Liebe Gottes gegenüber oft bin. Und wenn wir dann noch in unsere Zeit hineinschauen, neben unserem eigenen Leben noch, dann muss man sagen, das Ergebnis dieser Großzügigkeit Gottes ist sehr dürftig. Der Mensch lässt sich durch alles Mögliche ganz schnell von Gott abbringen. Und er ahnt nicht, was für eine unendliche Liebe dieser Vater, und zwar zu jedem, hat. Und was es für eine Freude für ihn ist, auch als Gott, von einem Menschen mit diesem Abba, Vater, angesprochen zu werden. Was es für eine Freude ist, auch für Gott, von einem Menschen mit Abba, mit Vater, angesprochen zu werden. Wissen Sie, es ist das große Leiden Gottes, dass wir seine Liebe nicht erkennen. Und uns, obwohl wir von ihm gehört haben, selbst in den Abgrund stürzen. Weithin. Auch solche, die von ihm gehört haben. Sie nehmen diese Liebe Gottes nicht ernst. Es ist wohl das Härteste, jemand zu lieben mit ganzem Herzen, der mich dann zurückstößt und mich nicht liebt. Und auch meine Liebe nicht annimmt. Das ist doch wohl das Härteste, was manchmal auch Eltern erleben müssen und was Gott dauernd erlebt. Und diese Liebe Gottes, des Vaters, ist so groß, wie es Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn schildert, dass er keine Sekunde zögert, uns zu vergeben, wenn wir zurückkehren. Wissen Sie, diese Erbarmung Gottes ist so unendlich groß, dass Jesus zur Schwester Faustina gesagt hat, der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit, wenn er zurückkehrt. Denn die Barmherzigkeit Gottes kann ihn ja nur verwandeln, ihm geschenkt werden, wenn er umkehrt und einsieht. Denn sonst liefert sich der Mensch der Gerechtigkeit Gottes aus. Und da kann niemand bestehen. Aber wir vergessen oft bei dieser Liebe des Vaters, bei dieser unendlichen Barmherzigkeit Gottes, die Voraussetzung, nämlich die Umkehr. Und deshalb kommt man auf solche dumme Gedanken, wie man sie immer wieder hören muss, die aber sehr, sehr schädlich sind, dass es keine Hölle gibt. Oder diese Bemerkung, wenn es eine gibt, ist niemand drin. Was ist denn Hölle? Das ist ein Unsinn. Hölle ist gestaltet durch die, die drin sind. Sehen Sie, der Mensch kann auch diese Liebe, und das tut er sehr oft, leider muss man das sagen, der kann auch diese Liebe und diese Barmherzigkeit zurückstoßen in seinem Stolz. Darum ist der Stolz die Ursünde und das Schlimmste. Dass St. Franziskus sagt, er ist der Todfeind meines Lebens. Und dieser Stolz ist oft sehr verborgen in uns. Man muss da sehr, sehr drauf achten. Nun, die Liebe Gottes, des Vaters, ist so voller Freude über unsere Rückkehr, wenn wir wirklich einsehen, ich habe gesündigt, Vater. Und wie es auch gerade beim verlorenen Sohn so wunderbar zum Ausdruck kommt, dass es nicht lange Entschuldigungen braucht. Der zurückkehrende Sohn bei diesem Gleichnis, der konnte gar nicht viel sagen. Nicht? Der Vater hat ihn auch gar nicht gefragt, wo er war und was er angestellt hat, was für Lumpereien er getrieben hat, nichts. Sondern es war nur die Freude des Vaters, dass er wieder da ist. Die Freude über die Rückkehr. Und sobald sich ein Menschenherz bewegt, einfach schon der Gedanke, Gott, eigentlich müsste ich mal wieder mich mit dir versöhnen, ist Gott schon voll da mit seiner Liebe. Das ist die Tatsache. Nicht drum sagt auch das Wort Gottes, wären eure Sünden auch rot wie Purpur. Weiß sollen sie werden wie Schnee. Aber Voraussetzung, dass der Mensch umdenkt. Dass er seine Sünde zugibt. Und heute entschuldigt sich der Mensch. Redet er sich weithin raus. Ja, der Mensch, er kann nichts dafür. Gott hat ihn so geschaffen. Nicht? Also ist Gott schuldig. Gott ist gerecht. Aber seine Liebe verzeiht alles, wenn wir zurückkehren. Würden wir einmal unsere Sünden mit Eisen vergleichen, also einfach mal bildhaft, Sünden mit Eisen vergleichen, vom Wert her, und unsere Liebe mit Gold, kann man sicher mit Recht sagen, wenn wir Gott 1000 Kilo Eisen geben, wäre es für ihn weniger, als wenn wir ihm 10 Kilogramm Gold schenken würden. Also ein wenig Liebe hebt große Freveltaten auf. Ein wenig Liebe, ein wenig Gold hat den Wert von viel Eisen. Also ein wenig Liebe hebt große Freveltaten auf. Würde Gottes Herz nicht so fühlen, dann hätte er bestimmt die Welt längst in den Abgrund zurückgeworfen, ins Nichts. In Wirklichkeit wirbt Gott unaufhörlich um jeden Einzelnen. Und viele Lebensgeschichten von Menschen, auch ihre eigene und meine, beweisen dieses Werben der Liebe des Vaters um jeden Einzelnen. Sie müssen immer wieder auch einmal oder könnten, sollten ihr Leben betrachten. Und einmal schauen, auf welchen Wegen ging ich alles. Und was war das so alles festzustellen? Wissen Sie, so viele Zufälligkeiten. Gerade noch Glück gehabt. Oder da bin ich zur Einsicht gekommen. Und das hat mich erschüttert. Wissen Sie, was waren das für Augenblicke? War es nicht das Berührtwerden von dieser Liebe des Vaters, der mir nachgegangen ist? Einfach auch einmal darüber nachdenken und dankbar werden. Wenn sie Gott kommt, kann man sagen, auf zwei Wegen zu uns. Nämlich einmal durch das Kreuz und zum anderen durch die Eucharistie. Durch das Kreuz ließ er uns durch Jesus erlösen. Und so stieg er zu uns herab. Und für uns ist das Kreuz eigentlich der Weg, hinaufzusteigen zu seinem Sohn und vom Sohn aus zum Vater. Auf dem Weg des Kreuzes stieg er zu uns und auf dem Weg des Kreuzes steigen wir hinauf. Ohne das Kreuz könnten wir nicht zu Gott hinaufsteigen. Ohne diese Erlösung. Und in der Eucharistie wollte Gott unter uns bleiben und wollte weilen unter uns. Und so sollte seine Liebe unter uns sichtbar bleiben. Nicht? Diese beiden Wege, der Eucharistie, der Gegenwart des Herrn, unter uns sichtbar zu bleiben. Aber auch der Weg über das Kreuz, über das alltägliche Kreuz. Wer nicht täglich sein Kreuz annimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert und kann nicht mein Jünger sein. Schauen Sie, dieses Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, das ist das Wichtigste. Nicht große Dinge, das kann auch einmal sein, aber vorausgeht die Bereitung. Das Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, die Sie gerade eben noch gehabt haben vielleicht, ja? Oder vielleicht kommt es gleich wieder nach dem Vortrag. Kommen Sie schon wieder, irgendwas geht Ihnen wieder gegen den Strich und macht Sie wuselig. Ja sagen. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Fertig. Dann werden Sie staunen, wie wir auf diesem Weg des Kreuzes sehr schnell zu Christus und über ihn zu diesem Vater der Liebe kommen. Das ist der Weg. Ein sehr schneller Weg. Und ein befreiender Weg. Dagegen, wenn Sie den Riesel runterhängen und dann über jeder Kleinigkeit, die nicht passt, Sauerarm verspielen, verstehen Sie, dann sind Sie selber unglücklich, unzufrieden und machen die ganze Umgebung noch verrückt. Das ist die andere Seite. Verstehen Sie? Das ist der Weg der Unerlöstheit. Der Weg der Erlösung, der Befreiung, der Freude, des Glückes geht über das Kreuz. Auf dem Kreuz stieg Gott zu uns herab. Auf dem Kreuz kehren wir zu Gott zurück. Zu diesem Ja, zu allem natürlich, auch zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Gut merken und tun. Sofort nachher anfangen. Sofort anfangen. Nun, auf diesen beiden Wegen lässt Gott seine Kraft und seine Barmherzigkeit zu uns kommen. Und so weilt der Vater durch Jesus, seinen Sohn, unaufhörlich unter seinen Kindern, also unter uns. Nicht? Der Vater ist aber auch gegenwärtig unter uns durch den Heiligen Geist. Lautlos und oft unmerklich für uns Menschen. Der Heilige Geist ist oft lautlos, oft unmerklich für uns Menschen da. Durch den Heiligen Geist weilt Gott, der Vater, sogar in den Herzen der Einzelnen, um dort seinen Thron zu errichten, um für immer dort zu bleiben, als der wahre, liebende Vater. Nun, Sie kennen das Wort Jesu vom Heiligen Geist. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung nehmen im Menschen. Aber das geschieht und wirkt der andere Tröster, der Heilige Geist. Wir können uns wohl die Freude des Vaters im Himmel vorstellen, wenn er mit einer Seele allein ist. Vielleicht können wir es uns vielleicht kaum vorstellen, auch das kann sein. Nicht? Weil wir immer Gott so als fernen Gott sehen. Aber wenn Sie die Worte Jesu von dieser Liebe und Barmherzigkeit des Vaters und auch der ganzen Schrift ernst nehmen, dann werden Sie etwas erahnen von dieser Freude des Vaters im Himmel, wenn er mit Ihnen in Ihrem Innersten allein ist. Du, mein Gott, du in mir. Ja? Gott möchte verehrt werden als Vater. Das hat Jesus uns ganz klar gesagt. Wenn ihr betet, unser Vater. Er möchte verehrt werden als Vater, aber auch als Schöpfer. Er ist wirklich unser Vater. Er hat uns geschaffen. Und er hat uns dann, als wir ihm den Rücken gekehrt haben, aus der Dunkelheit wieder ins Licht geführt, erlöst. Im Buch Exodus des Mose lesen wir, dass man Gott durch eine besondere Anbetung ehren sollte. Durch eine besondere Anbetung ehren sollte. Auch die Psalmen des David sprechen davon. Und der erste Satz der 10 Gebote, die Gott dem Mose gab, lauten ja, Du sollst Gott lieben und ehren und keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst Gott lieben und ehren, anbeten, absolut anerkennen und keine anderen Götter neben ihm haben. Nur Gott allein, das ist Anbetung. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, du allein. Nicht? Und Liebe und Ehre, die kann man nicht trennen. Wenn ich jemand liebe, dann ehre ich ihn auch. Und wenn ich jemand ehre, dann liebe ich ihn auch. Das kann man nicht trennen. Denn wir sind ja Ebenbilder Gottes. Und wenn unser Herz schon so empfindsam ist, wie empfindsam wird dann wohl das Herz des Vaters im Himmel sein? Und zwar uns gegenüber. Wenn schon unser Herz so empfindsam ist. Wie empfindsam sind wir zum Beispiel für eine gute Tat eines Menschen uns gegenüber? Das tut uns doch unheimlich gut. Wir sind sehr empfindsam dafür. Wir versuchen, diese Menschen dann auch eine Freude zu machen. Und schauen Sie, wie empfindsam wird wohl Gottes Herz sein, wenn wir versuchen, ihn zu ehren und ihn zu lieben. Also ihm eine Freude zu machen. Er wird uns mit Fülle überschütten. Wir ehren den Vater, wenn wir den Sohn ehren, sagt die Schrift. Denn was dem Sohn Ehre macht, ehrt auch den Vater. Man sollte aber auch sagen, wenn wir den Vater ehren und ihm Anbetung erweisen, ehren wir den Sohn umso mehr. Denn das ist die Sehnsucht des Sohnes. Drum hat der Sohn uns den Vater offenbart. Und es ist die größte Freude für Jesus, wenn wir den Vater ehren. Versuchen wir uns einmal in dieses Herz des Vaters, ja, hineinzufühlen. Wie viele Menschen, die durch das Geheimnis der Erlösung, nämlich die Taufe, zu seinen Kindern geworden sind, haben sich von ihm entfernt. Also nehmen die grünen Weiden, die der Sohn uns angeboten hat, nicht in Anspruch. Also all das Heil, die Heilsmöglichkeiten. Und was leidet die Liebe des Vaters, dass so viele ihn noch nicht kennen? Wenn Sie werden vielleicht sagen, ja, der Vater kann ja nicht so fühlen wie wir, der hat ja keinen menschlichen Leib, das ist ja reiner Geist. Aber wissen Sie, wenn wir geschaffen sind, und das ist eine ganz wesentliche Aussage, die also mein Stifter Vincenz Palotti unaufhörlich betrachtet, wir sind nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen. Und wenn schon dieses geschaffene Menschenherz so einfühlend sein kann, wie muss dann Gott selber sein? Das muss ja unendlich größer sein, nicht? Wenn schon das menschliche Herz so einfühlen kann und ein Abbild, nur ein Abbild ist von dieser göttlichen Liebe und Barmherzigkeit, wie einfühlend muss dann das Herz Gottes sein? Also das Innerste, kann man sagen, Gottes sein. Und wie empfindsam sind wir und unser Herz, wenn wir zurückgestoßen werden, wenn wir in unserer Liebe abgelehnt werden? Und nun ist dieses Herz wieder nur Abbild. Ah, nur Abbild. Wie muss das Urbild fühlen, wenn es in seiner Liebe zurückgestoßen wird? Nämlich Gott, der Vater. Und denken Sie jetzt an sich selber. Was habe ich ihm schon alles eigentlich zugemutet? Nun, wissen Sie, Menschen, Sie kennen oft den Vater noch gar nicht. Und was wohl leidet diese Liebe des Vaters, dass wirklich so viele an ihm vorbeirren? Sie kennen nicht einmal die Hand, die sie geschaffen hat, mal bildlich gesprochen. Wie viele dieser Menschen, die aus seiner unendlichen Liebe kommen, sind seinen Händen entglitten. Wenn Sie, es ist so schmerzhaft, wenn man gerade auch jetzt in Deutschland diese ganzen atheistischen Bewegungen, die sich zusammengeschlossen haben, gegen Gott, kann man sagen, wenn man die so hört, man denkt, mein Gott, wie geht's denn dir, der du sie aus unendlicher Liebe geschaffen hast und die gegen dich so opponieren und die Liebe der Menschen zu dir aus ihren Herzen reißen wollen. Das muss doch furchtbar sein. Gott schenkt allen seinen Wohltaten und er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Sünder. Eben um sie aufmerksam zu machen, dass er in seiner Liebe trotzdem bleibt. Denn er will allen die Glückseligkeit schenken. Nur der Mensch will das nicht immer. Nun, wir müssen zu den Menschen von einem Vater sprechen, von einem Gott, der sie wirklich liebt. Das ist das Wichtigste der Evangelisation. Denn das will eigentlich letztlich jeder Mensch hören. Dieses Vaterherz Gottes sehnt sich danach, so wie wir es im verlorenen Sohn sehen, uns vergeben zu dürfen. Das Herz Gottes sehnt sich danach, uns vergeben zu dürfen. Überlegen Sie mal. Er will uns nicht in Gerechtigkeit richten müssen, sondern in Barmherzigkeit freisprechen. Das will er. Denken wir uns doch einmal in diese Sehnsucht der Liebe des Vaters hinein. Denken Sie an das Wort der Schrift, könnte eine Mutter ihres Kindes vergessen, was ja eigentlich natürlich fast nicht möglich ist, nicht denkbar ist. Ich vergesse dich nie. Das sagt er zu Ihnen. Ich vergesse dich nie. In meine Hand habe ich dich geschrieben, du bist mein. Und das gilt für jeden Menschen, der war, der ist und der sein wird. Der Vater im Himmel wünscht sicher sehr, dass eine große Vertrautheit herrschen möge zwischen ihm, dem Vater, und jedem Einzelnen von uns, seinen Kindern. Und dazu natürlich auch ein Zartgefühl, das die Güte dieses Vaters nicht ausnutzt. Gott kennt als Vater unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und alles, was unser Inneres bewegt. Aber wie glücklich ist er wohl, wenn wir zu ihm kommen und ihm diese Bedürfnisse auch anvertrauen, so wie es ein Sohn dem Vater gegenüber tut, wenn er ihm vertraut. Er könnte uns sicher weder etwas Wichtiges noch weniger Wichtiges ausschlagen, wenn es unserem Heil dient. Er sagt uns, bittet und ihr werdet empfangen. Schauen wir immer wieder wirklich auf unser Leben und entdecken wir in den so vielen Zufällen die Nähe dieses liebenden Vaters. Dieser Vater im Himmel, er möchte erkannt werden. Er möchte geliebt werden und mit unserer Verehrung geehrt werden, damit wir in unserem Leben einen Grund haben, auf dem wir stehen, von einem Vater geliebt werden und den lieben, ist eine Erfüllung all unserer Sehnsucht. Und Jesus hat sein Leben lang uns auf den Vater hingewiesen. Er hat uns den Vater offenbart. Denn nur die Liebe lässt erkennen. Nur die Liebe lässt erkennen. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich ihn immer mehr kennenlernen. Und er kann sich mir offenbaren, weil er sich geliebt erfährt. Und drum möchte der Vater geliebt werden, damit wir ihn erkennen können. Und er sich uns offenbaren kann. Und der von uns geliebte Vater kann sich uns auch, wie er ist, zeigen in den alltäglichen Ereignissen. Er kann uns erspüren lassen, dass er uns nahe ist. Er ist auch die Hoffnung der Menschheit. Und er möchte als solches wohl auch erkannt werden, damit in die Herzen der Menschen überhaupt Friede kommen kann. Vertrauen und Liebe und damit auch Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Vater im Himmel. Aber auch Friede und Beziehung unter den Menschen selbst. Wenn man denkt, wenn ein Volk, ein ganzes Volk, tatsächlich sich an diesen Vater wenden würde, von den Bundestagsversammelten bis in die einzelnen Gruppierungen der kleinsten Gemeinden, und sie würden diesen Vater lieben und diese Liebe des Vaters annehmen und ihre Anliegen, das Staatsanliegen, alles vor diesen Vater bringen, was müsste eigentlich da geschehen? Der Vater ist nicht, wie wir es manchmal so von Bildern her vermuten, ein alter Mann. Er ist nicht älter und nicht jünger wie der Sohn und der Heilige Geist, die von Ewigkeit aus ihm hervorgehen. Und deshalb ist der tiefste und wahrste Titel, den wir Gott geben können, Vater. Und was ist es für den Vater für ein Glück und eine Seligkeit, wenn das Kinderherz zu ihm Vertrauen hat? Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen in uns wächst, dann können wir sagen, wir haben einen Vater, der unendlich gut ist, unendlich reich und unvorstellbar barmherzig. Er denkt an uns. Er ist uns nahe. Er wacht über uns. Ja, er selbst beschützt mich. Er wird uns alles geben, was uns fehlt, wenn wir ihn darum bitten. All seine Reichtümer gehören uns. Wir werden alles haben, was wir brauchen. Und nun geht es darum, diesen Weg zu beschreiten. Diesem Vater zu trauen, seine Liebe anzunehmen und zu erwidern und dann sich überraschen lassen, wie dieser Vater sich um mich kümmert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und segne Sie und bitte dich, dreifaltiger Gott, dass du diese Gnade jetzt schenkst, dass wir als Abbild dieses Vaters ihn, das Urbild, tiefer erahnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Vielen Dank, Pater Bob, für diesen Vortrag über den Vater im Himmel. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08323 96 75 120. Ich wiederhole noch einmal Nummer vom CD-Dienst 08323 96 75 120. Sie finden diese Sendung aber auch im Internet unter www.horeb.org. Noch einmal die Adresse www.horeb.org und da dann auf Podcast und MP3-Download gehen. Oder Sie können natürlich auch einmal an Exerzitien im Haus St. Ulrich teilnehmen. Im Internet finden Sie die Angaben unter www.st, also für St. Ulrich, hochaltingen.de. Die Angaben werden wir dann auch noch hinterlegen. Dass Sie immer mehr die Liebe des Vaters erkennen und annehmen, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.